Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unser Stadtbaum mit Ruth Morell und Daniela und Toni.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unser Stadtbaum mit mir, Ruth Morell, und heute ist zugeschaltet der Karl Nickchen aus Berlin. Hallo Karl.
Hallihallo.
Na, ich bin ja ganz positiv gestimmt, endlich mal hier jemanden für ein neues Thema zu begeistern. Und zwar reden wir heute über den Boden, was ja wirklich ein wichtiges, oft nicht genanntes Thema ist in Bezug auf Stadtbäume. Und da finde ich, bin ich ganz freudig, dich als Experte hier heute interviewen zu dürfen.
Ja, danke, danke.
Möchtest du kurz vielleicht einmal dich vorstellen? Woher kommst du? Ich habe dich kennengelernt, das erste Mal habe ich dich getroffen, glaube ich, in Augsburg auch, oder? Auf den Deutschen Baumpflegetagen.
Ja, und das kann gut sein.
Da hattest du deinen Stand mit Baumschutz auf Baustelle quasi so in der Richtung, mit Baumschutzmaterialien. Und aber du hast, glaube ich, als erstes gesagt, du bist Baumpfleger, als wir uns kennengelernt haben. Aber gerne darfst du mal erzählen, wo du da so in der Branche dazugehörst.
Ja, also ich bin als Landschaftsgärtner in das Business eingestiegen, habe also 3 Jahre Berufsausbildung hinter mir. Bin dann relativ zügig bei einem befreundeten BMX-Fahrer in die Baumpflegefirma mit eingestiegen. Habe da relativ zügig auch ein höheres Niveau, sage ich mal, also mit Hebebühne und Klettern und Pipapo. Bin da also ganz gut eingestiegen und habe da meine ganze Praxiserfahrung, so auch teils Schnitttechnik und so weiter, erlernen können. Und dann ist es ja wie bei vielen, die sich sagen so, das ist irgendwie nicht so geil, das könnte man ja besser machen. Und nach so ein bisschen Entwicklung und Eigeninitiative habe ich mich dann 2016 selbstständig gemacht. Zwischendurch war ich noch ein halbes Jahr in Bayern und ein Dreivierteljahr hier in Brandenburg als Angestellter tätig und habe dann gesagt so, jetzt machen wir das mal hier alles anders und vielleicht auch besser. Und auch mit dem Ansatz halt nicht nur oben zu schneiden, sondern auch zu gucken, wo kommen denn die Problematiken her. War das, glaube ich, ein ganz cleverer Ansatz, zumindest sich halt auch mal den Fokus oder zumindest den Fokus auch mal nach unten zu lenken und zu sagen, okay.
Aber das jetzt heißt, deine Selbstständigkeit hast du mit der reinen Baumpflege, mit der kletternden, klassischen, wie wir das so sagen, kletternden SKT-Baumpflege gestartet?
Genau. Genau, also viel halt Praxis erstmal so aus der Hebebühne. Da kriegt man ja auch so diesen dreidimensionalen Blick und dann halt nach und nach die ganzen Kletterkurse gemacht und dann sozusagen vom Inneren der Baumkrone auch mal geschnitten und nicht nur von außen. Also von daher so beide Sichtweisen, außen und innen vom Baum, und jetzt halt nach 5, 6 Jahren Erfahrung halt auch den Blick vom Boden her, okay, wie entwickelt sich das da oben überhaupt, wenn man da unten die und die Maßnahmen ansetzt, nämlich im Boden.
Genau, Boden, ein wirklich, also für mich war das, glaube ich, der Aha-Effekt erst nach mehreren Jahren. Natürlich hat man immer die Problematik im Boden, aber der Fokus liegt ja oft nicht so im Visier im Boden, sondern oft, also zumindest mit den Leuten, denen ich gearbeitet hatte in der Vergangenheit, eher halt in der Baumkrone. Und da finde ich, es ist ja ein riesen Spektrum der Boden. Ja? Das ist ja nicht einfach nur Boden. Und wie bist du denn da reingekommen in dieses Bodenthema? Hast du das alles selber dir angeeignet?
Na, es war so wirklich dieser Hintergrundgedanke, wo ich in Bayern war. War ich angestellt in so einem Gutachterbüro. Und die hatten schon so angefangen, so ja, und wir machen hier mit so einer Lanze und spülen so Löcher und machen so ein bisschen Hilfsstoffe rein und hatten halt auch viel mit so Naturdenkmälern zu tun. Und da bin ich irgendwie so hingegangen, ja, okay, aber dieses Ausspülen und da Nährstoffe rein kann vielleicht nicht so die Endlösung sein. Und da ich im Vorfeld schon immer diesen Gedanken hatte, ja, okay, bei Tante Erna alle 3 Jahre Totholz aus der Krone schneiden, nervt halt auch irgendwann. Wo kommt denn das Problem her? War das denn so die Schnittstelle, wo ich erkannt habe, okay, alles klar, also bestimmte Defizite, die aus dem Boden kommen, spiegeln sich halt nach, ich sag jetzt mal, einigen Jahren auch in der Oberkrone wieder. umso schlimmer halt die Eingriffe sind im Boden, umso schneller reagiert halt auch der Baum oberhalb. Ne? Und das war so der Ansatz für mich zu sagen, okay, ich fuchs mich mal da mal, also sozusagen in das Thema rein. Hatte ich in Augsburg, ich glaube, es war 2015 oder so, die Möglichkeit, wo ich noch angestellt war, also ein bisschen rumzutingeln. Da gab es die, oder gibt es immer noch die Firma Terrafit, die halt so Weiterbildung in dem Bereich mit anbieten, auch so Schulungen mit Hilfsstoffen und halt auch diesen Belüftungsmaschinen. Und da hatte ich mich mit einem Kollegen angemeldet hier aus Berlin. Und ja, dann hat sich das so nach und nach immer weiterentwickelt. Irgendwann gibt es dann sowieso kleine Grüppchen, die sich dann da so
Ja,
voll reinhängen und sagen, okay, ey, wir wollen jetzt hier irgendwie Gas geben und wollen da weiterkommen.
Das muss es auch
Und
anders
andere, die sagen
geben.
so,
Ja.
genau, ja, muss auch irgendwie anders gehen. Und ja, so hat sich das entwickelt, dass wir, oder dass ich zumindest mit meiner Selbstständigkeit dann angefangen habe, auch so in der großen Hauptstadt Berlin mal Klinken zu putzen. Und
Sehr
habe halt
gut.
gesagt,
Ja.
ey, passt mal auf, irgendwie geht auch anders. Und erst war das so ein bisschen verpönt und Hokus Pokus und was macht ihr da? Und musste man relativ viel erklären,
Ja,
bis
genau,
jetzt ja
aber
irgendwann.
das ist ja auch eigentlich das Interessante. Also dein Beispiel mit Tante Erna und regelmäßig das Totholz rauszupfen aus den Kronen, sage ich jetzt mal. Also man muss Totholz entfernen, damit ja die Verkehrssicherheit gegeben ist im öffentlichen Raum. Das heißt, wenn mein Baum in Richtung einer öffentlichen Straße oder eines Gehweges so steht, dass das Totholz eben da Menschen oder Gegenstände schädigen kann, muss
Nicht
das halt
beschädigt. Ja.
Entfernt werden. Und jetzt hast du schon schön gesagt, da gibt es vielleicht auch sinnvollere Maßnahmen, als nur immer jedes Jahr oder alle 5 Jahre, 3 Jahre das Totholz raus, zu nehmen, sondern man könnte ja mal vielleicht gucken, ne, wo kommt das denn her? Können wir da vielleicht auch präventiv am besten oder halt dann dagegen oder dafür reagieren, dass es halt anders wird? Was sind denn die Hauptbelastungen? So urbane oder das ist das Stadtbild, ne? Die urbane Landschaft ist ja ein großer Stressfaktor für unsere Pflanzen und Stadtgrün und vor allem für die Bäume.
Ja, also größtenteils sind es zumindest hier in den Großstädten, sage ich mal, im ländlichen Bereich ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, aber sind halt einfach Baustellen. Ja, ob das jetzt unser leidiges Thema Baumschutz auf Baustelle ist oder halt wirklich generell die Baustelle im Straßenraum, wo schnell mal 10 Gehwegplatten hochgenommen werden und jetzt mit dem digitalen Zeitwesen Glasfaser verlegt wird. Wird halt auch schnell mit einem Bagger mal eine Wurzel abgerissen, schnell wieder ein bisschen Sand drüber, Platte drauf und keiner hat was gesehen. Und dadurch entstehen halt auch schon extreme Schäden. Also nicht nur durch das Abbaggern, aber auch durch das Überfahren, durch Ablagerung, irgendwie mit schweren Baustoffen, ne? Denn hast du oftmals auch größere Baustellen, wo neu gebaut wird, wo einfach mit Radladern und schweren Geräten ohne Sinn und Verstand über Wurzelbereiche gefahren wird oder auch generell einfach normal über den Boden. Also was denn irgendwann mal Wiese war, wird dann halt einfach totgefahren. Und dadurch entstehen somit die größten Belastungen auch für unsere Böden. Du hast dann wiederum halt auch viele Problematiken auf den Baustellen mit so Fremdeinträgen. Also wenn dann der Maler denkt, okay, ich bin jetzt hier irgendwie durch, ich wasche jetzt hier noch meine Tuppe aus. Und schüttet es hier noch an den Baum, weil es ja Wasser drin, wird dem Baum ja gut tun, ist das eher kontraproduktiv. Und das verstehen die dann halt oftmals nicht, warum denn irgendwie die Zementsäcke halb aufgerissen da nicht im Wurzelbereich zu liegen haben. Weil halt einfach dieses ganze Ökosystem auf der einen Seite zerstört wird, aufgrund halt einfach diesen extremen pH-Werten und halt auch, sage ich mal, chemischen Zusammensetzungen, die sich dann im Boden ändern. Und zum anderen, halt, wenn der Boden einmal zerstört ist, kriegst du den halt auch nicht wieder so, ich
Also
sag jetzt mal,
von
gepflegt,
alleine,
ne?
wird er nicht mehr wieder gut.
Ja,
Ja.
genau.
Aber wie ist das denn, wenn jetzt deine Kundin Beratung möchte? Sie hat sich da eine schöne Terrasse bauen lassen und die Radlader sind lang gefahren natürlich auf den Wiesen oder die Mini-Bagger und in der Nähe steht da halt eine schöne Buche, die zum Beispiel eher anfälliger ist, auch für Verdichtung. Da musst du erstmal erklären, ne? Was macht denn eine Verdichtung im Boden? Was ist denn mit den Wurzelwerken dort das Problem? Kannst du uns das mal kurz ein bisschen erläutern für die zuhören und denken, aha, Bodenverdichtung, hier ein großes Problem?
Ja, also grundlegend ist halt alles, was schweres Gerät ist, komprimiert im Grunde genommen das Bodenvolumen. Ja, also wir haben im Boden, sage ich mal, gewisses Porenvolumen, je nachdem, was wir für eine Bodenart haben. Im ländlichen Bereich wahrscheinlich oftmals auch ein bisschen Lehmboden. Hier oben in Berlin ist halt wirklich, wir sitzen in so einer Sandkiste, da hast du nur ab und zu mal so eine kleine Lehmlinse in den Bezirken. Und je nachdem hast du halt eine Sauerstoffsättigung auch im Boden. Also auch der Boden atmet, tauscht im Grunde genommen Sauerstoff und Gase aus. Und wenn das aber komprimiert wird, wie so ein Schwamm, dann kann im Grunde genommen dieser Gasaustausch nicht mehr funktionieren. Mhm. Oder auch eine ganz typische Problematik, die sich jetzt so rausgestellt hat, oder die man ganz offensichtlich sieht zum Herbst hin, dass dann bei so neu angelegten Gärten einfach Riesenpfützen ewig lange stehen und die Pflanzen eingehen, also sogenannte Staunässe. Und das wirkt sich nicht nur auf, sage ich mal, Rasenflächen aus, wo vielleicht der Kunde irgendwie sagt, ja, ich wollte hier eigentlich einen schicken Rasen haben und nicht nur eine Hecke und eine Terrasse, was dann nicht funktioniert, sondern langfristig sind es dann halt auch Schäden, die sich dann auf die Gehölze auswirken, auf Hecken, die neu gepflanzt wurden, auf Bäume, die dann halt wirklich langfristig einfach Problematiken haben mit dieser Verdichtung, weil auf der einen Seite der Sauerstoff halt nicht mehr ordentlich ausgetauscht werden kann und die kommen halt auch viel schwieriger an Nährstoffe und an Wasser. Also das Wasser, was oberirdisch stehen bleibt, verschwindet ja nicht wie durch ein normales Porenvolumen oder durch einen lockeren Boden, zack, läuft das entspannt nach unten durch und läuft an den Wurzeln vorbei, sondern es bleibt wie so eine Folie oberirdisch sozusagen stehen und äußert sich dann durch Pfützen.
Ja, kann man sich gut vorstellen, wenn du es erklärt hast. Ja, genau das Bild kennt, glaube ich, wirklich jeder, diese schönen Pfützen, die dann da stehen und eben nicht pflanzenverfügbar, in dem Fall nicht baumverfügbar sind und dann die Bäume quasi im feuchten, also offensichtlich doch feuchten Gebiet eingehen und vertrocknen, ja. Weil sie kein Wasser aufnehmen können und auch keine Nährstoffe, wie du gesagt hast, beziehungsweise Sauerstoff ist halt einfach nicht mehr verfügbar. Ja, kann man zugucken. Ja, wie ist das, wenn man jetzt schon ein bisschen vorweggreifen wollen, Ansätze, aber ist das möglich, dass man das dann wieder für den Baum gut gestalten kann, so einen Boden? Ich meine, das wollen ja viele hören, oder? Kannst du mir das wieder reparieren, so?
Also es gibt jetzt nicht den Zauberstab, sage ich mal so, an sich. Man muss ganz pragmatisch sagen, also ein Boden, der einmal irgendwie zerfahren oder zerstört wurde im Volumen und auch mit den Mikroorganismen und den Regenwürmern, den kriegst du nur ganz schwer wieder in diesen wirklichen Urzustand zurück. Mhm. Es gibt die Variante, dass du halt den Standort wieder verbessern kannst, aber zum Urzustand, also den wiederherstellen, ist eigentlich fast unmöglich. Also diese Schäden, die da passieren, sind sozusagen unwiederbringlich.
Das muss man sich mal so reinziehen, ne? Also auch wenn man was tun kann, krass. Aber es ist irreversibel zerstört. So. Ja. Wir können was verbessern, wie du sagst, wir können ein bisschen helfen, aber so an sich ist erstmal Schicht im Schacht so.
Ja, und das ist halt so ganz unbewusst auch, ne? Also ich sag mal, die Kunden, die jetzt Gärtner, ich will jetzt die Kollegen nicht verteufeln, aber beauftragen, ja, machen Sie mir mal hier einen schönen Garten und ein paar schöne Pflanzen und eine Terrasse und eine Einfahrt, die wissen ja oftmals gar nicht, okay, also der kommt jetzt da mit dem Bagger, ja, okay, ist ja klar, weil der muss ja viel Boden bewegen. Aber was eigentlich dieser Bagger so als Negativkomponente da mit sich bringt, das wird oftmals irgendwie gar nicht eingeschätzt oder wird auch vielleicht von den Gärtnern so, ja, wir brauchen halt hier großes Gerät, damit das hier auch zügig und dann auch nicht so teuer für sie wird. Ja, aber im Nachgang der Schaden ist oftmals einfach viel höher.
Klar, und
So,
viel teurer, um
ne?
das zu beseitigen oder um das zu verbessern, wieder, wie du sagst. Aber erstmal sieht man es ja auch nicht visuell. Vielleicht sieht man ein paar Fahrspuren, wenn der Boden zu feucht ist. Aber dann war es das erstmal auch so von dieser optischen Erkennung im Vorfeld. Es ist auch schwer
Ja.
zu unterscheiden, ne? Was da
Ja,
passiert.
beziehungsweise der Kunde kriegt es halt oftmals erst dann mit, wenn die Rechnung bezahlt ist, ne? Und der Gärtner schon 8 Baustellen weiter ist und dann sagt so, ja, nee, das waren wir nicht. Oder ja, wie wollen Sie das denn nachweisen, dass wir das waren? Sie haben ja gar keine Dokumentation davor und so weiter, ne?
Aber wie sollen wir denn
Und
sonst
dann ist
arbeiten?
es,
Wir haben doch alles gut gemacht, wie sie wollten. So, das ist ja auch oft
ja,
das,
genau, ja. Und ist halt echt der Punkt, dass halt dann viele Gärtner oder beziehungsweise dann auch viele Kunden einfach sagen so, ich habe jetzt hier keinen Bock auf Streiten, ich habe einen Haufen Geld ausgegeben, ich will jetzt meine Ruhe haben. Aber es kann halt auch kein Unternehmenskonzept sein, irgendwie auf Schäden von anderen irgendwie sein Geld zu verdienen. Also klar hat man natürlich dafür eine Terrasse gebaut und irgendwie Rollrasen gelegt und so weiter und so fort. Aber es kann natürlich auch anders gehen. Ich
Ja,
hatte
aber
einen
das.
Kollegen zum Beispiel in Nürnberg, der hat auch eine Galabaufirma gehabt oder hat die immer noch. Der hat halt gesagt, ey, ich weiß, dass ich hier mit schweren Maschinen durch den Garten fahre, bin dadurch effizient und habe aber auch ein Sanierungskonzept, denn ich, um jetzt mal den Bogen zu schlagen, belüfte halt die Fahrspuren, die wir mit schweren Geräten befahren haben, im Nachgang wieder. Und stelle im Grunde genommen den ähnlichen Urzustand wieder her, dass der Kunde halt nicht sagt, ja, hier sind jetzt Pfützen oder hier die Hecke geht jetzt ein.
Ja,
Ja,
also da
da,
gleich
damit
mit.
hat der seine Garantie, genau.
Das ist ja auch eine Möglichkeit, das zu gestalten. Weil manche Sachen gehen halt eben auch nicht ohne Geräte. Das ist halt auch so, je nachdem, was man möchte. Bestimmte Punktfundamente oder dergleichen. Ja, das ist ein Riesengebiet. Und Baustellen hast du auch schon angesprochen. Wenn man dann diese ganzen schönen Wurzelabrisse hat oder Zerstörung, wie auch immer, das ganze Baumumfeld quasi massiv stört und zerstört, da wissen ganz viele nicht, weil du es gerade gesagt hast, sich zu beschweren, und viele sind dann ruhig und sagen, ist halt so, dass man da ja auch wirklich, es gibt da Bußgelder für, ja, es gibt da Möglichkeiten, einen Baumwert zu ermitteln und dagegen vorzugehen, was auch kaum gemacht wird, aus meiner Erfahrung, viel zu selten.
Ja, also hier in Berlin wird schon oftmals jetzt durchgesetzt. Die Bezirksämter trauen sich mittlerweile auch so Baustopps zu verhängen, wo ich immer dann
Ist
sage,
gut,
oh,
ja.
mutig, mutig. Aber ja, also grundlegend müsste der Schaden an der Natur viel höher bemessen sein.
Ja, man hat oft keinen offiziellen Gegenwert, was jetzt noch die anderen Faktoren begründet, wie Insekten oder andere Lebewesen, Säugetiere, Vögel, Flechten, die das als Habitat nutzen. Ja, da haben wir wenig Grundlage bis jetzt nach wie vor, das zu beziffern. Es geht ja meistens immer nur um
Ja,
Geldwert
definitiv.
und wie will man es machen. Ja. Ja, gut, aber was mich noch wirklich sehr interessiert, wie mache ich das denn gut, wenn ich einen Baum habe und mir da jetzt unsicher bin? Geht es dem gut? Der wird immer, ich sag mal, optisch, visuell, die Vitalität baut ab, der wird immer schlechter. Was empfiehlst du denn da den Menschen, gerade vielleicht im privaten Garten oder auch uns Baumpflegenden, ja, die jetzt da wieder gerufen werden, oh, Totholz entfernen? Was kann man denn da so empfehlen für den Boden? Oder woher weiß ich überhaupt, was für ein Boden da ist?
Also grundlegend ist es zumindest bei uns so, wenn wir entweder zur Staunässebeseitigung oder zumindest auch zur Baumsanierung gerufen werden, ist es so, dass wir immer eine Standortanalyse machen. Je nachdem, ob wir jetzt für einen Baum oder halt für Staunässe eine Analyse machen, ist die dementsprechend umfangreicher. Also beim Baum jetzt in dem Fall messen wir halt die pH-Werte, gucken uns die Bodenschichten an und schauen halt auch, okay, was ist hier oder probieren zumindest auch Rücksprache zu halten mit dem Eigentümer. Was ist hier die letzten 10 Jahre passiert? So, dann kriegt man oftmals raus, naja, da war der Nachbar und der Baum steht ja hier an der Grenze und der hat da jetzt eine neue Einfahrt und
Wie guckst du die
dann kriege ich
Bodenschichten an?
schon.
Also für die Menschen, die sich das nicht vorstellen können, wie macht man das? Mit dem Bagger abbaggern und gucken?
Nee, also es gibt aus der aus der Bodenkunde so feldanalysemäßig einen sogenannten Pirkhauer. Muss man sich vorstellen, ist wie ein Hohlrohr, was so aufgeschnitten ist an einer Seite und unten angespitzt, was man mit einem Hammer in den Boden treibt. Und damit kann man durch, wenn der eingedremmelt ist, sage ich jetzt mal, kann man diesen Bohrstock wieder rausziehen und die Bodenschichten sehen. Also wir ermitteln so ungefähr einen Meter tief, weil das auch so die Hauptwurzelzone und der Nährstoffbereich der Pflanzen ist. Also bis 60 Zentimeter gucken denn, was da unten drunter vielleicht noch für eine Bodenart ist. Und können halt dementsprechend sagen, okay, jetzt hier in Berlin oftmals wirklich viel Sandboden. Der ist halt sehr durchlässig, der speichert nicht viel Wasser. Der hat zwar einen schönen hohen Sauerstoff, eine schöne Sauerstoffsättigung, aber sonst grundlegend so nährstoffmäßig bleibt da nicht viel hängen. So. Also ist denn da oftmals der Ansatz, halt wirklich Humusaufbau zu betreiben oder jetzt seit neuestem auch mit Pflanzenkohle zu agieren, dass man halt eine Art Speichermedium unterirdisch hat, wo die Wurzeln sich wohlfühlen und einen Rückzugsort für Mikroorganismen sich bietet oder halt dann auch Nährstoffspeicher und Wasserspeicher.
Ja, man hört schon, da ist eine ganze Variante dahinter, ne? Das ist jetzt nicht nur ein Ding, sondern das ist getan mit dem Boden schon sehr komplex, offensichtlich.
Ja. Ja, also es kommt wirklich immer darauf an, wie weit will man da wirklich auch einsteigen, ne? Oder irgendwie reingehen und dem Kunden da jetzt mit Porenvolumensberechnungen irgendwie Daten um die Ohren zu hauen, das braucht es oftmals gar nicht.
Das, ja, das verstehe ich.
Reicht aber oftmals.
Woher weiß ich, ob das jetzt seriös ist? Also wenn ich jetzt vermute, hey, das macht vielleicht Sinn, eine bodenverbessernde Maßnahme durchführen zu lassen, google nach dem Unternehmen und das kommt mal vorbei oder die Person und berät mich da und sagt hier, wir können das, wann auch immer, demnächst belüften. Woran kann ich, gibt es da Unterschiede zu erkennen? Ob das jetzt, sage ich mal, seriös oder eher nicht so seriös durchgeführt wird. Da gibt es anscheinend ja auch Bandbreite, wie in der Baumpflege, ja, gibt es ja auch von bis.
Genau, also ich denke, das wird jeder auch aus der Baumpflege kennen, also Angebote über Telefon und schicken Sie mal ein Bild und wir machen da einen Preis, finde ich zumindest sehr unseriös. Und vor allen Dingen, wenn man jetzt in dem Fall auch den Boden nicht gesehen hat und auch das Umfeld nicht einschätzen konnte, dann ist das was, wo ich sage irgendwie, ja, es ist wie ein Grundstück kaufen und dann kriegt man im Endeffekt mit, ah, cool, ist ja ein Moorgebiet hier, hier brauche ich ja ganz andere Fundamente. So, jetzt hat mein Statiker aber schon ein Haus geplant. Ja. So, ne? Also von daher, seriös ist es, wenn jemand kommt, sich wirklich den Boden anguckt, zumindest eine Bodenprobe nimmt, die auch nicht nur irgendwie mit dem Spaten nur tief ist, sondern wirklich auch mal 60 oder einen Meter tief ist, dass man auch mal anstehende Bodenschichten erkennen kann und im Optimalfall halt auch wirklich eine Analyse der Bodenart macht und sagt, okay, Sie haben halt hier Sandboden, Sie haben jetzt hier Lehmboden, der hat den und den Vorteil und wir messen vielleicht sogar noch einen pH-Wert. Ne? Oder jetzt in dem Fall bei uns auch noch ein Bodensalzgehalt, damit wir halt wissen, okay, ist denn da überhaupt gerade, sind da Nährstoffe da oder sind die schon alle ausgewaschen? Denn zusätzlich messen wir zumindest auch noch die sogenannte Bodenverdichtung mit einem Penetrometer und schauen, ob die Fläche, oftmals ist ja dann, wenn der Garten wirklich neu gebaut wurde, halt mit schweren Maschinen drüber gefahren oder oftmals dann auch andere Baustellen, wo dann irgendwie Baustellenzufahrten waren, wo man einfach sagen kann, okay, in dem Bereich ist einfach der Boden totgefahren, muss man vielleicht in dem Fall dann auch sagen. Da ist keine Sauerstoffsättigung mehr, da kann das Wasser nicht abfließen und es führt zu diesem, sage ich mal, Negativkreislauf, wo der Baum in dem Bereich einfach keine Wurzelarten mehr machen kann und generell einfach sich dann zurückzieht, wo wir dann sagen könnten, okay, unabhängig davon, dass wir jetzt dem Baum vielleicht auch Nährstoffe, die ihm fehlen, mit hinzugeben durch eine Bodenbelüftung in dem Fall, Oder halt zumindest auch die Baustraße zu belüften und wieder diese Sauerstoffsättigung wieder herzustellen, ne? Dass die Wurzeln da wieder einwurzeln können.
Ja, spannend. Also da sieht man, worauf man dann doch alles wieder achten darf und muss, wenn man so einen Boden untersucht und guckt, was ist denn die richtige bodenverbessernde Maßnahme, wo befinden wir uns überhaupt? Wie immer, ne? Das ist ja sonst auch. Was für eine Baumart ist es denn überhaupt hier? Wie ist der Standort? Was sind hier die Faktoren, die den Baum beeinflussen? Negativ wie auch positiv dann in dem Fall. Also
Ja.
eigentlich eine Branche für sich, ne? Man könnte fast so etablieren, könnte ja rein
Ja.
Bodenspezialist dann in dem Fall sein.
Na, es war so in diesen Anfangsjahren, haben wir wirklich mal so zusammengetragen, was so für Faktoren sich auf einen Standort rein bodentechnisch irgendwie negativ auswirken können. Und es war echt verrückt, dass das bestimmt 50, 60 Punkte waren, die einfach sich nach und nach gibt ja auch natürliche Erosion und so weiter, Wind, Sonne, das sind ja auch alles Faktoren, die sich auf den Boden auswirken
Ja, klar.
langfristig.
Ja.
Was man gar nicht so auf dem Schirm hat, wenn man da tagtäglich zu einem Baum geht, schießt sein Seil rein, macht Totholz raus, ist man irgendwie nach einer Zeit X wieder weg. Aber was der Boden und dieser Standort irgendwie in den letzten Jahrzehnten oder Jahrhunderten erlebt hat, dass der Baum da überhaupt so stehen kann, das kriegt man oftmals gar nicht so eingefangen. Und dementsprechend ist es halt wichtig, auch den Blick nach unten zu wagen, auch Zeigerpflanzen sich vielleicht mal irgendwie anzuschauen.
Ja, sehr gut, das habe ich im
Sie hat.
Vorstudium gelernt. Ja,
Genau.
Zeigerpflanzen.
Sind das vielleicht Faktoren, die ich, sage ich mal, als Laie mir irgendwie schon mal angucken kann, ja, irgendwie ist das komisch hier. Sieht irgendwie, da ist vielleicht auch gar kein Rasen unter meinem Baum. Klar, ist vielleicht auch ein Faktor wegen dem Licht. Aber wenn halt einfach da eine alte Fahrspur war, dann sagt sich auch
Ja.
der Grashalm, ja, also da habe ich keine Lust, da reinzuwachsen.
Ja, aber so was du gesagt hast, so Erosion ist ja auch ein großes Thema oder dann eben Wasserhaushalt, ja. Wie können wir denn das Wasser in der Stadt überhaupt halten, dass, wenn wir unsere Trockenperioden haben, trotzdem pflanzenverfügbares Wasser vorhanden ist in den bestimmten Schichten im Boden. Das ist ja auch nicht zu unterschätzen. Zukunftsweisend eh nicht, aber auch jetzt schon nicht, ja.
Ja, definitiv. Also wir hatten da in dem Fall vor ein, 2 Wochen ein schönes Projekt, wo wir auch Straßenbäume mit belüften konnten. Da war es halt so, dass wir wirklich auch gesehen haben, dass wenn wir belüftet haben, sich diese Bodenschichten so weit aufbrechen, dass wenn da wirklich mal außerhalb des Kronentraufenbereichs, also alles, was Krone ist und dann nach unten, sich das Wasser mal sammeln würde, dass der Baum das dann einfach viel besser aufnehmen kann. Na, also bevor da wirklich ein Wassertropfen sich durch die Krone verirrt und mal nach unten fällt, kann halt auch schon Umgebungswasser von außen viel besser in den Wurzelraum eindringen und
Da
dadurch
kann ich gleich mal
auch.
meinen Fuck-up der Woche irgendwie reinbringen. Fuck-up der Woche.
Ja.
Das war jetzt gerade vergangenen Freitag. War erschreckend. Also ich habe mir da mehrere Bäume angeguckt. Da ging es um Gutachtertätigkeit, die ich ja auch viel ausübe mit meinem Kollegen zusammen, aber vor Ort, und haben uns da viele Bäume angeschaut mit der zuständigen Person und haben darüber diskutiert, was sinnvoll ist an den jeweiligen Bäumen, was man da, ob da jetzt ein Zugversuch sinnvoll wäre oder einfach nur so eine eingehende Untersuchung per SKT, also Cycler-Technik, um zu gucken, was ist denn da am Baum. Und da sind wir durch viele Bäume gegangen und am Ende, das war Freitagnachmittag, schon 16:30 Uhr, kamen wir, da ging es gar nicht um den Baum, aber der stand daneben. Das war eine Buche, klassisch, so aktuell, wie man sie so kennt, richtig schlechter Zustand, aber ziemlich groß, im Park, mitten in der Innenstadt, über dem Gehweg. Gestern war ja Bombenwetter, Samstag, das erste Mal richtig heiß in ganz Deutschland. Ich glaube, bei euch auch, oder? So.
Ja.
Sonnenschein. Genau, und dann war da so ein Grünastbruch in der Buche, so ein Monstergrünastbruch, direkt über dem Weg und hing da drin. Ja, dann hat die zuständige Person erstmal versucht, jemanden zu erreichen, und wie das dann ist am Freitag um 16:30 Uhr, keiner mehr da. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe mein SKT-Zeug schon im Auto, ich könnte schon hochklettern und den holen nachher, wenn wir fertig sind. Und mein Kollege Fabi hatte zum Glück auch noch länger Zeit, wir hatten einen langen Freitag und haben den noch rausgeholt. Aber jetzt sage ich dir, ey, ich habe mich gefühlt wie, Fabi meinte, guck, Ruth, so fühlt man sich im SKT-Kurs. Daran kann ich mich nicht mehr so ganz erinnern, aber ich bin aufgestiegen, so ganz normal, Aufstiegstechnik, Und dann ab dem ersten Ast hat man schon gesehen, oben die ganze Borke war weg, so richtig weggesprengt.
Oh, scheiße.
Und umso höher ich kam bei jedem Ast, und das sah richtig schlimm aus. Und auf dem Ast, also der abgerissene oder abgebrochene Ast, der Grünastbruch, lag auf dem niedrigeren natürlich, der aber massiver war und viel länger und oben viel schlechter aussah. Und ich musste mich ja dann auch da irgendwie hinbegeben und mich kurz sichern, ne, um den dann runterzuholen.
Ja.
Aber ganz ehrlich, ich hab dann am Ende mit einer Rolle gearbeitet und all den Sachen, weil ich so Schiss hatte. Ich habe zwischendurch gezittert. Ja. Und ich kann mich nicht erinnern. Das war so richtig Freitagnachmittag Baum. So richtig, fuck, was mache ich hier? Und das wird mehr. Und klar, wie ich gesagt habe, Gehweg darunter, da wird wahrscheinlich was gewesen sein in der Vergangenheit. Kennst du dich besser aus? Boden, will ich gar nicht wissen, was da gemacht wurde. Und dann, ja, irgendwelche Dürrejahre, die wir jetzt hinter uns haben, und Buche eh. Katastrophal.
Ja, oder auch Freistellung. Ne? Also dann sind umliegen vielleicht 2, 3 Bäume weggekommen und jetzt kriegt die da volle Sonne ab.
Ja, aber eigentlich in dem Bereich nicht. Also die Äste waren eigentlich beschattet. Also richtig,
okay.
Ich schick dir mal Bilder. Es ist richtig, also wirklich Katastrophe. Ich hoffe, es liegt am Boden, in Anführungsstrichen, dass wir da nicht noch mehr Bäume überall so haben. Aber da bin ich mal gespannt, was noch bei rauskommt. Aber die muss gefällt werden, da geht nichts mehr. Katastrophe.
Scheiße.
Unangenehm. Und ich hatte jetzt gestern, hatte ich seit langem aber Muskelkater wieder, weil offensichtlich habe ich mich so angespannt währenddessen, was man sonst ja eigentlich nicht macht, ne, weil man sich ja einfach ein Seil hängt und entspannt ist. Und war richtig schlecht. Hast du ein Fun-Fact, sage ich schon, ein Fuck-up der Woche?
Ja, also wenn ich mich der Woche nicht, aber wir hatten einen ähnlichen Fall mit einer Buche, ein Naturdenkmal in Potsdam. Das habe ich mit einem Kollegen betreut, beziehungsweise war es seine Baustelle. Und da ist das Ähnliche passiert. Also es war ein Privatgrundstück, Buche, glaube ich, was hatte die? 4,80 Meter Umfang, solitär stehend, wunderschönes Ding. Und der hatte die schon ein paar Jahre länger betreut. Und da ist bei irgendeinem Sturm Astbruch gewesen. Also hat diese ganze Krone sozusagen, sage ich mal, zerschossen. Die Auswertung war dann so, ja, okay, die Krone muss reduziert werden, damit halt diese Windlast, die jetzt da entstanden ist, und dessen, dass da dieses offene Segel entstanden ist in der Krone, muss halt irgendwie reduziert werden. Und dann auch 1, 2 Stargäste irgendwie noch gesichert werden und so weiter und so fort. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Die zuständige Wohnungsbaugenossenschaft hat sich da überhaupt nicht drum gekümmert. Wir sind 2 Jahre später dahin gekommen. Der Baum hat überall oben auf den Ästen halt diese neuen Pilzfruchtkörper gehabt, weil halt auch die Lichtsituation eine andere war. Und jetzt kommt es noch viel krasser. Denn ein Jahr drauf war, glaube ich, Xaver oder so. Das war, glaube ich, ich kann mich nicht mehr ganz dran erinnern, 2020 oder 2019 in dieser Stufe.
Weiß ich auch nicht genau, ja.
Und da hat es einfach diese komplette Krone zerplatzt. Also da ist auf 8 Metern ist einfach diese komplette Krone wie so, als ob einer eine Granate reingeschmissen hat, wie explodiert. Und auf 3 Autos drauf und also wirklich so Schaden, wo man das erste Mal so gesehen hat, okay, hättet ihr vor 6 Jahren einfach eine Kroneinkürzung gemacht, hättet uns die Kronverseilung einbauen lassen, der hätte vielleicht noch eine Standortsanierung bekommen mit Trichoderma, also einem Pilz, der sozusagen auf holzzersetzende Pilze reagiert, dann würde einfach dieses Naturdenkmal da noch stehen.
Ey, das würde uns überdauern, bei weitem. Ja.
Ja, definitiv. Und das sind dann echt so, also da sage ich wirklich so, fuck up, ey.
Das ärgert einen
also
richtig,
kann
ne?
Kann nicht sein,
das
nimmt
einen mit.
Und das steht da einfach 400 Jahre schon oder 300 Jahre steht die da und dann dauert es keine 5, ist dieser Baum weg.
Weil die Menschen
zu unfähig
waren.
Das ganze Grundstück ist
da
drauf ausgelegt. Ja? Also dieses Grundstück, Rundweg, außen drum mit Parkplätzen, alle Gebäude drauf ausgerichtet.
Ach. Yes. Bitter, das ist auch echt, ja. Ja, tut weh, richtig.
Ist echt Wahnsinn. Ja. Ja, gehört auch dazu, leider.
Gehört irgendwie dazu.
Sowas immer mal wieder mitzusehen. Mhm. Aber
will man nicht.
Wir hoffen das Beste.
Auf jeden Fall. Aber da geht es auch wieder darum, ne? Wie man, hast du gerade gesagt, vielleicht noch eine baumumfeldverbessernde Maßnahme, auch bei Naturdenkmälern. Also das ist gar nicht so dumm,
definitiv.
Ja, dass man dann einfach mit, ich sag mal in Anführungsstrichen, geringen Kosten etwas erhält, was unbezahlbar ist. Aus preislicher Sicht, ja, so ein Naturdenkmal, das können wir uns nicht pflanzen. Das glauben die Leute immer noch. Die rechnen irgendwie um und sagen, ja, wenn wir so und so viele Bäume pflanzen, dann haben wir das ersetzt. Ist ja Quatsch. Also was ersetzt sich denn da? Das
funktioniert nicht.
Ja, das ist keine Option. Aber ich glaube, dann ist es wahrscheinlich für dich auch ein Arbeitsfeld, oder? So diese Altbaumbestände oder einzelstehende Bäume, diese bildprägende Bäume in der Stadt.
Ja, wir haben ja hier rund um Berlin relativ viele Parkanlagen, auch historische Parkanlagen, bei euch da unten wahrscheinlich ja genauso,
ja.
Je nachdem, welche Schlösserverwaltung da sozusagen seinen Hand drauf hat. Und hier in Potsdam, in Sanssouci, sind halt viele Eichen und Buchen auch stark abgängig aufgrund der Problematik, dass die halt Wassermangel einfach aufgrund des Standorts auch haben. Und es ist ganz witzig, dass wir darüber sprechen vor einer Woche. Also bevor ich im Urlaub war, by the way.
Sind wir schon beim Highlight angekommen.
Die Anfrage bekommen, Herr Nickchen, können Sie hier nicht mal vorbeikommen und uns mal beraten? Das steht denn jetzt wahrscheinlich die Woche nochmal mit an. Freue ich mich schon, dass man da zumindest auch in kommunaler Ebene oder auch bei den Bezirksämtern jetzt auf der einen Seite Ansprechpartner ist und beziehungsweise die auch endlich mal einen Ansprechpartner haben. Weil zumindest so in den letzten Erzählungen, die ich so mitbekommen habe, war es ganz oft oder die letzten Jahre so, ja, da können wir ja nichts machen.
Ja,
ist halt so. Das haben die letzten Jahre schon gemacht und gefühlt die Eiszeit überstanden, da müssen die durch. So. Aber wir haben halt jetzt wirklich diese urbane Belastung, sei es mit Baustellen oder irgendwelchen Flächenversiegelungen. Man kann halt was machen und auch wiederum die Leute so weit zu informieren, dass sie halt selber so den Eigenanspruch entwickeln, da habe ich mal was gehört. Vielleicht rufe ich da mal an oder vielleicht informiere ich mich da nochmal, bevor das irgendwie wieder heißt, naja, hier, Stempel drauf und weg damit.
Ja, genau. So, jeder Baum muss mal sterben.
Ja, so. Ja, aber also es muss halt nicht in so einer Schnelligkeit sein. Ne?
Ja. Ist dein Urlaub dein Highlight gewesen oder hast du ein Highlight für uns?
Highlight der Woche.
Also der Urlaub war natürlich ein Highlight, vor allen Dingen, weil ich im Süden dieses Jahr mal war. Und für mich war es ganz spannend, unabhängig vom Urlaub machen, auch mir da mal den Boden anzugucken und auch da irgendwie mal zu sehen, okay, wie gehen die im ländlichen Bereich überhaupt mit ihrem Boden um? Klar ist da viel Agrarwirtschaft.
Berufskrankheit, man guckt da, ist
ja,
sehr gut.
Genau. Ja. Aber es war krass, weil ich dann auch ein bisschen mitbekommen habe, was für Schwierigkeiten eigentlich in anderen Bundesländern entstehen. Also hier oben, sage ich mal in Berlin mit der Sandkiste, hat man halt kaum Problematiken. Aber da unten, wenn du nach 40 Zentimeter einfach Gestein hast, dann kannst du da Humusaufbau betreiben und irgendwie belüften wollen, wie du willst, da funktioniert halt nicht. Und das war schon interessant, zumindest auch dahingehend mal zu sagen, okay, vielleicht gibt es denn da noch Alternativen zu sagen, eine Bodenbelüftung macht vielleicht an dem Standort nur temporär Sinn. Ja? Also an den Stellen, wo es funktioniert. Aber vielleicht fängt man dann an mit einer Gründüngung, mit Lupinen, ne? Je nachdem, was.
Also hast du da richtig ausgetauscht in deinem Urlaub dann? Über
nee, Boden. Das war eher so ein bisschen so in mir drin, okay, was würde ich machen, wenn der Kunde jetzt sagt, okay, was können wir hier machen?
Ja, ja.
Und dann war das einfach kurz so Schema F im Kopf. Aber dann, ja.
Ich erzähle gleich mein Highlight noch, aber es interessiert mich gerade, wie weit ist dein Einzugsgebiet? Wie weit arbeitest du denn, wenn du sagst, hey, Berlin, Sandkiste, da kennst du dich aus, wo hört denn dein Einzugsgebiet auf? Also Berlin ist ja riesig.
Also
ich will jetzt nicht sagen, dass du Langeweile hast in Berlin. Ja, das ist ja auf jeden Fall genug Platz für dich. Aber trotzdem, wenn dich jemand anruft, wo sagst du denn, nee, ist mir jetzt echt, da muss ich wen anders empfehlen oder so?
Also es kommt mittlerweile echt so ein bisschen drauf an. Wir haben Kollegen, die Bodenbelüftung machen, die fahren halt wirklich quer durchs Land und sanieren da die Standorte, haben sich da auch wahrscheinlich eher so auf diese Staunässebeseitigung fokussiert. Aber wir gucken wirklich, dass wir so Tagesbaustellen machen können. Okay. Also wir hatten zum Beispiel mal eine Baustelle in Leipzig. Da fährst du aber auch halt 2,5 Stunden hin. Wir hatten mal, das war vor 2 Jahren, eine Übernachtungsbaustelle. Da haben wir für irgend so einen Millionär in dem Fall auch Staunässe beseitigt, aber in Hamburg. Das waren so wirklich die Baustellen, okay, so 2 Stunden im Radius maximal. Das will man dann auch den Mitarbeitern nicht irgendwie zumuten, irgendwie von der Familie weg zu sein. Das, also,
ja, verstehe.
Da haben wir halt wirklich das Glück, dass hier in Berlin genug Mist passiert.
Ja, gut, und du kennst dich aus. Ist ja auch cool, wenn man dann Ahnung hat von den verschiedenen Böden.
Genau, aber so sonst grundlegend ist es so, dass eigentlich relativ viele Kollegen auch deutschlandweit erreichbar sind, so in den größeren Städten, München, Berlin, Ulm, Stuttgart, Köln, unten Richtung Rosenheim, sind überall Kollegen, die definitiv das auch drauf haben, auch fachlich super dabei sind. Und
dann könntest du mir empfehlen, wenn du gefragt wirst quasi, dann gibt es halt weiter.
Genau, also ich gebe auch viele Sachen, die ich dann irgendwie über Google irgendwie mal reinkriege, gebe ich dann irgendwie weiter. Ja, Osnabrück brauche ich jetzt nicht hinfahren.
Ja, ja, klar, wie du sagst, das ist dann ja kein Verhältnis vielleicht.
Genau, ja.
Ja, jetzt hatte ich noch kurz mein Highlight. Mein Highlight war auf jeden Fall, hatten wir jetzt vorhin schon gesprochen, mit Unfall und allem Möglichen. Ich war eingeladen von der HAWA Kassel zum 100-jährigen Jubiläum. Und die HAWA Kassel, das ist ja so Versicherer der grünen Branche, sage ich mal. Und das schon seit 100 Jahren. Das ist, war echt nett. Die haben dann ein paar Kunden eingeladen auch dazu. Ansonsten, klar, die ganzen interner Leute und auch von die Menschen, die schon in Rente sind. Und da gibt es ja auch viele verschiedene Gremien. Und die waren alle dort. Das war ein Riesenfest, total beeindruckend. Und sie haben auch einen Film drehen lassen, so einen Imagefilm. Weil man macht ja wahrscheinlich Gedanken, so 100-Jähriges, was machen wir? Machen wir irgendwelche, weiß ich nicht, Aufstellung von früher oder alte Sachen? Aber da gab es wohl nicht mehr so viel, auch keine alten Fotos so richtig. Aber sie haben quasi langjährige Kundschaften besucht und da haben wir denen einen Film gedreht, was ich total bereichernd fand. Und das war wirklich nachhaltig so bei mir, auf meinem Heimweg. Also ich bin nach Kassel gefahren dafür. Und auf dem Rückweg dachte ich drüber nach auch nochmal. Die haben, einer der ersten Versicherten sind immer ja noch dabei, ein Gärtner oder eine Gärtnerei. Und das war echt nett. Die hatten dann damals irgendwie zum Überleben in Anführungsstrichen so Glücksspiralen oder so Glücksräder aufgebaut auf so bestimmten Veranstaltungen, damit man was verlosen konnte. Und man konnte dann loskaufen für 1-2 D-Mark oder ja, wie auch immer. Und das Glücksrad gibt es immer noch und das finde ich immer so cool, wenn das so lange wächst miteinander. Und auch im Film haben sie das nochmal gezeigt. Aber da geht es auch um die Überzeugung, finde ich, so diesen Berufen in dieser grünen Branche. Wir sagen ja oft, wir verdienen nicht so gut oder in der Wirtschaft ist es vielleicht leichter oder wie auch immer. Aber da dachte ich wieder, wie cool, wenn man so überzeugt ist von seiner Arbeit. Und genauso mit der HAWA Kassel, die haben auch Lust auf die grüne Branche und die, wenn ich die anrufe und sage, hier, jetzt mache ich hier noch Gutachtertätigkeit oder ich habe wen angestellt oder ich möchte mich noch versichern lassen, hier, ich bilde ja auch aus, ja, fürs Klettern, könnte es mit hinzunehmen und es ist Preis-Leistung voll okay, ja, also ja. Kann ich mich überhaupt nicht beschweren und ich finde das so toll, das hat mich wieder so, wie du auch mit deinem Boden, wenn man da so Lust drauf hat und miteinander zusammenarbeitet, das war so mein Highlight der Woche, dieses nette Miteinander. Seit über 100 Jahren versichern sie da Betriebe im grünen Bereich vor allem. Großartig, fand ich gut.
Ja.
Das soll jetzt keine Werbung sein, das war einfach nur mein persönliches Highlight.
Ja.
Und die Anne, die dafür mal Ansprechpartnerin ist, die ist auch jedes Jahr auf den Deutschen Baumpflegetagen mit ihrem kleinen Stand, die ist ja auch einfach, steht und fällt ja auch mit den Leuten, ne? Also
die, ja, ja. Die stimmt, ich glaube sogar auf dem Abo Berlin, ne?
Ja, genau.
Also ich glaube auch mal.
Ja, die ist da einfach
überall am Start.
Herz und eine Seele und hat da Mitgefühl und hat da auch Lust drauf, richtig. Und findet immer eine Lösung, so, wenn man sich da unsicher ist. Wie wollen wir das dann machen? Wie kann man das versichern?
Ja, na gut.
Ja, was mich jetzt noch wirklich interessiert, ist vor allem, woran erkennt man? Also wenn ich jetzt, sage ich mal, nicht dich gleich anrufen möchte, kommst du mal vorbei, aber ich habe vielleicht irgendwie, ich kann meinen Boden mal angucken, weil da eh schon was geöffnet wurde oder ich ziehe selber so eine Probe oder keine Ahnung. Woran erkenne ich denn, ob ein Boden gut oder schlecht ist? Vielleicht ist schlecht leichter, oder, als gut, oder ist das nicht so einfach?
Sind beide Varianten eigentlich relativ einfach zu erkennen. Also du hast zum Beispiel, gehen wir mal vom Negativbeispiel aus, also schlechten Boden, du hast zumindest erstmal kaum Vegetation, also Pflanzen, Rasen, der irgendwie oben drauf wächst, bei die sich sagen, ja, wenn hier keine Nährstoffe sind oder der ist verdichtet, habe ich gar keinen Bock dazu wachsen. Suche ich mir einen einfacheren Standort. Mhm. Denn es ist oftmals auch die Farbe, also zumindest wenn man so eine Spatenanalyse jetzt in dem Fall mal macht im Garten, wenn man da in den oberen Bodenschichten das einfach nur gräulich ist oder auch irgendwie hell und man gar nicht so diesen sogenannten Humus, also diesen schwarzen Boden sieht, dann ist es zumindest schon mal ein Anzeichen. Wenn man dann auch weitergeht und sich mal diese, sag jetzt mal wirklich Spatenanalyse so aufbricht und mal reinguckt, und sich vielleicht die Poren so ein bisschen anguckt, also guckt, okay, sind da Krümel, sind da keine Krümel und sehe ich vielleicht kleine Tierchen oder in dem Fall dann halt gar nichts, ja, kann man schon mal davon ausgehen, dass der Boden zumindest auch aus bodenbiologischer Sicht gar nicht attraktiv ist. Jetzt im Gegenzug, ein richtig guter Boden, der riecht auch gut. Also der ist dunkel, der riecht so nach Walderde, so wie man das früher aus dem Kindergarten kennt. Genau, ne? Irgendwie mal im Buddelkasten rumgespielt oder dann irgendwie bei der ersten Exkursion mal irgendwie im Wald rumgetobt.
Aber ah, witzig, dass du sagst, richtig. Das riecht gut, ja. Also, dass man schon eigentlich weiß, was du meinst, so dieser Waldgeruch, ja, dass es was Positives assoziiert wird in dem Moment. Also das finde ich auch spannend, ja.
Ja. Und in dem Fall, wenn du jetzt zum Beispiel im Wald mal irgendwie eine Spatenprobe machen würdest oder zumindest in einem Garten, wo du weißt, ey, hier wächst alles super, dann wirst du da auch mal einen Regenwurm finden. Und der Regenwurm als Bodeningenieur, sage ich mal, ist das allerbeste Indikatorzeichen, dass hier alles top ist. Weil der sagt nämlich, ey, ich kann dir meine Gänge machen, ich kann hier Boden umsetzen und zu Humus weiterverarbeiten. Mhm. Das macht er nicht in so einer Baustraße mit Beton und irgendeinem Mist. Da sagt er sich so, erstens habe ich hier kein Bohrgerät vorne dran, dass ich da durchkomme, sondern der sucht sich halt auch da in dem Fall den einfacheren Weg. Also, um das kurz nochmal irgendwie anzusprechen, also dunkler Boden, der gut riecht und vielleicht noch kleine Tierchen hat. Die drei Punkte, wenn man die hat.
Kann man schon mal entspannt sein.
Genau, dann hat man zumindest schon mal einen besseren Boden als vielleicht der Nachbar, der nur einen grauen, nicht riechenden und hellen Boden hat. Oder stinkenden Boden. In dem Fall, wenn man Boden hat, der richtig stinkt, also so modrig riecht, kann es halt auch ein Indikator dafür sein, dass da halt Staunässe ist und durch diese durch diesen Einschluss sich dann Gas bildet und es so richtig faulig, modrig riecht.
Ich glaube, das kennt auch jeder, diesen Geruch. Ja. Da weiß jeder, was damit gemeint ist. Das ist so,
so Gulli.
Ja, da möchte auch kein Baum reinwurzeln in dem Geruch.
Genau. Also alles, was der Mensch will, gut riechen, aussehen, das wollen auch die Pflanzen.
Ja, super. Ich glaube, da hast du schon mal vielen geholfen. Also das ist schon mal ein guter Einstieg. Ich möchte schon mal Lust auf mehr machen, weil, wie wir merken, ist es ein komplexes Thema und ich hoffe und freue mich, dass du mir noch für eine weitere Folge zur Verfügung stehst, dass wir noch mal uns unterhalten dürfen und vielleicht noch mehr in die Materie einsteigen können, weil auch viele Baumpflegende da vor diesem Rätsel stehen. Kann ich mich an den Boden trauen? Sollte ich das? Und wie mache ich das? Und wann ist das sinnvoll? Und vielleicht ein bisschen spezieller noch auf Baumarten eingehen können wir auch noch. Oder auch ihr schreibt noch ein paar Zuschriften, was euch interessiert und was ihr gerne beantwortet haben würdet von Karl, von unserem Bodenexperten hier. Das können wir gerne auch nochmal besprechen.
Immer her damit.
Immer her damit. Aber jetzt interessiert mich noch am Ende, hast du einen Funfact für uns? Weil ich habe viel Platz gelassen, dass du dich austoben kannst mit Funfact, weil ich kenne in Beziehung Boden eher kaum Funfacts.
Fun Fact der Woche.
Was mir da jetzt spontan einfällt, ist, man glaubt es ja immer gar nicht, wenn man jetzt mal so einen guten Waldboden auf einen Löffel packen würde, was da an Mikroorganismen und so Kleinstlebewesen drauf ist, dass das einfach mal mehr Tierchen und Interaktionen sind, als wir überhaupt Menschen auf der Erde sind. Auf einem, ich
das
sag mal, Teelöffel.
Das ist zu viel. Das kann sich keiner vorstellen.
Ja, das ist echt Wahnsinn.
Geil, ja.
Das wimmelt. Das ist so. Ja, das ist Wahnsinn.
Also, was habe ich letztens gelesen? Wenn die ganze menschliche Population zusammen auf Mallorca wäre, dann wäre alles voller Menschen.
Krass.
Irgendwie so, wenn ich jetzt nichts Falsches sage. Ich gucke nochmal.
Umrechnung auf einen Teelöffel.
Ja, ey, Wahnsinn. Und das ist ja halt, und da müssen wir es irgendwie noch in den Kopf rufen, was wir kaputt machen mit einer kleinen Baggerspur, ja. Also klar, ist nicht überall Waldboden, ist mir auch klar, aber trotzdem, wie du sagst, ein kaputter Boden ist kaputt, ist natürlich jetzt kein schönes Ende, aber das sollten wir nicht vergessen, dass am besten, auch wenn dein Job wichtig ist und so, sollten wir versuchen, gar nicht Befahrung herbeizuführen, ne? Sollten wir versuchen, das zu vermeiden. Lass die Böden in Ruhe, wie
immer
du sagst.
Schön vorsichtig sein.
Lass die Bäume und die Böden in Ruhe.
Genau.
Ja, vielen Dank dir. Ich wünsche dir einen schönen
Sonntagnachmittag. Ja, voll gerne. Danke, danke. Liebe Grüße.
Ja, bis ganz bald.
Ja, definitiv.
Jo, bis dahin. Ciao.
Bis dann. Ciao.